Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Es ist die letzte Folge unserer Sommerpause, die letzte Replay-Folge. Und heute geht es noch einmal ums Kochen. Der Sommer ist noch lang, man kann noch viel köstliche Sachen kochen. Und vor ungefähr einem Jahr hatten wir ein Interview mit Peter Lehner, Sous-Chef im Tieran, der uns damals erklärt hat, wie man eigentlich mit relativ wenig Aufwand und Fähigkeiten besser, origineller und öfters auch gesünder kocht. Ja, hoffentlich kann man was lernen. Viel Spaß und wir hören uns dann nächste Woche mit einer neuen Folge. Willkommen zu Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Martin Schorhuber.
Ich bin Selina Thaler.
Und wir lernen heute das Kochen. Also konkret habe ich es schon gelernt von unserem Studiogast. Zu Gast ist bei uns heute Peter Lehner. Er ist Sous-Chef im vegetarischen und auch auf Anfrage veganen Sterne-Lokal Tieran, eines der besten vegetarischen Lokale der Welt, das mitten in Wien ist. Und er leitet dort auch die Kochschule, für die ich einen Gutschein geschenkt bekommen habe von Freunden. Und dann war ich beim Peter und deswegen ist das auch jemand, den ich heute ausnahmsweise duze, weil wir haben uns im Kochkurs 4 Stunden lang geduzt. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich wird das, glaube ich, unseren Hörerinnen und Hörern auch nicht schaden, wenn er ihnen mal ein bisschen so die Basics und auch die fortgeschrittenen Schmähs des Kochen erklärt. Peter, vielen Dank fürs Kommen.
Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
Wenn es mal darum geht, überhaupt mal kochen anzufangen oder besser zu kochen, überhaupt zu kochen, wenn man irgendwie nur Spiegelei und Nudeln im Repertoire hat, wie macht man das?
Das ist eine gute Frage. Also prinzipiell, wenn man anfangen möchte zu kochen, dann muss einem das schon Spaß machen. Also gerade wenn man über Pasta und Spiegeleier hinausgehen möchte, ja, dann gehört schon eine gewisse Interesse zu der Materie. Also was will ich zu Hause überhaupt essen oder was gefällt mir, welche Richtung interessiert mich vor allem. Und dann kann ich mich da immer weiter in diese Materie hineinfuchsen und dann schaue ich, okay, was mag ich, was gefällt mir, was geht in meinem Zeitplan einfach gut auf, welche Produkte habe ich verfügbar. Und dann entwickelt sich das eigentlich mit der Zeit. Also es hat keiner mit Filet Wellington angefangen, sage ich jetzt einmal, sondern das hat sich alles Step by Step entwickelt, auch bei mir. Und je mehr man kocht und je mehr Aufmerksamkeit man in diese Materie hineinfließen lässt, desto besser wird das Ganze dann auch. Auch zu Hause natürlich. Also ja. Vor allem zu Hause.
Meine Anfänge des Kochens waren so, dass ich die 4, 5 Speisen, die ich halt können habe und die ich eben mein erstes Studentenjahr gefühlt dann jeden Tag gegessen habe, dass ich einfach angefangen habe, die ein bisschen besser zu machen, ein bisschen zu verfeinern. Das war noch die Zeit vor, also ich habe wenig damals noch aus dem Internet gelernt, das war dann schon mir auch einmal die Mama anrufen, du, wie schmecken denn die Braterdäpfel ein bisschen weniger fad? Und natürlich ist die Antwort meistens Butter, aber bei mir war das halt so, ich habe dann im Endeffekt wirklich dann 5 Speisen halt dann wirklich auch schon relativ gut gemacht. Ist das gescheit oder sollte man lieber gleich eher ein breites Repertoire entwickeln und lieber neue Sachen probieren?
Grundsätzlich finde ich das schon gut, wenn man so ein gewisses Basisrepertoire an Gerichten hat, weil man die ja auch jederzeit bis zu einem gewissen Grad abändern kann oder je nachdem nach eigenen persönlichen Präferenzen dann immer wieder abwandeln kann. So haben wir es ja auch in der Kochschule gemacht. Also wenn man da jetzt so ein Standard, sag ich mal, Tomatensalat-Rezept hernimmt und man sagt, man liebt jetzt Tomatensalat, vor allem im Sommer, dann passen da verschiedene Beeren, verschiedene Früchte, ich gebe ein anderes Olivenöl, ich koste mich da immer durch. Und so habe ich eigentlich schon ein Gericht, das ich besonders gern habe, das ich besonders gut koche, in verschiedenen Varianten abgeändert. Oder wenn man zum Beispiel Tomatenpasta hernimmt, nehme ich frische Tomaten, nehme ich San Marziano-Tomaten, nehme ich Dosentomaten, gebe ich da getrocknete Tomaten dazu, probiere ich mich mit dem Basilikum durch, gebe ich Pinienkerne oder Walnüsse, Ähnliches dazu. Das ist ja prinzipiell schon ein Gericht, ja, oder sage ich mal, in meinem Gerichtrepertoire etabliert, wo ich sage, das habe ich sehr gern, aber ich kann das immer noch so ein bisschen adaptieren und mich da weiter herantasten. Also ich finde das schon ganz gut, wenn man seine Lieblingsrezepte hat und die auch aus dem FF einfach easy nachkochen kann. Aber wenn man da noch so ein bisschen Kreativität reinsteckt oder sich ein bisschen mit den Zutaten spielt, dann ist das schon super. Also da spricht überhaupt nichts dagegen. Man muss ja nicht alles neu erfinden.
Wenn ich jetzt eben noch auf dem Niveau Pesto bin, irgendwas reinhauen ist dann auch schwierig und hoffen, dass die Speise dann besser wird. Wie finde ich denn so die anderen Sachen, eben die, wie du jetzt gesagt hast, die man ein bisschen anders machen kann, dann vielleicht auch ein bisschen besser? Wo soll ich mir da die Inspiration hernehmen, wenn sie jetzt aus mir raus nicht kommt?
Das ist eine gute Frage. Ich finde tatsächlich, dass auf YouTube, also es gibt schon einige Köche, die als Hobbyköche oder so angefangen haben und die da einfach so Food-Videos machen mit ihren Lieblingsgerichten. Da kann man sich ein bisschen inspirieren lassen und sonst ist es einfach ganz praktisch, wenn man mal kurz auf den Markt schaut. Ja, das klingt immer sehr romantisch in Wirklichkeit, ja, dass man da einfach durchschaut und mal schaut, was gefällt einem und sich durchkostet, weil in Wirklichkeit, man weiß ja von Anfang an, also außer man hat das ultimative Gespür für so Sachen, ja, weiß man ja nicht, was passt, wozu, wie schmeckt was. Es ist immer ganz wichtig, dass man Produkte roh probiert. Also mal, wie schmeckt das Produkt, wie schmeckt eine Karotte, wie schmeckt ein Basilikum roh, ohne dass ich das irgendwie verändert habe. Und dann ergibt sich das im Laufe der Zeit. Also Kochen ist, glaube ich, nichts, was man von 0 auf 100 in einer Woche wirklich perfektionieren kann, weil einfach sehr viel Gespür, sehr viel Erfahrung und vor allem sehr viel Sensorik mit dabei hängt. Also ich muss erst einmal wissen, was wie schmeckt, ja, damit ich das irgendwie weiterverarbeiten kann. Bei Basilikumpesto jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt schon bei Pesto sind, das hat sich irgendwann einmal etabliert, weil es halt viel Basilikum gegeben hat, nehme ich an, oder weiß ich nicht was. Ja, wir haben jetzt ein Schafgarbenpesto gemacht. Das heißt, das ist so ein typisches Wiesenkraut, das man eigentlich überall findet. Das ist mehr so ein Unkraut oder es nimmt kaum einer wahr, aber das hat wirklich so einen herben, sehr, sehr intensiven Geschmack. Und wenn man das da ein bisschen zu dem Basilikum dazu gibt, hat man auch schon wieder ein ganz anderes Gericht. Aber das sind einfach so Dinge, da muss man rausgehen und die muss man probieren. Also da, glaube ich, gibt es kein Erfolgsrezept dafür, dass man jetzt sagt, okay, ich würde jetzt gern mein Basilikum-Pesto oder mein Pesto im Allgemeinen aufs Next Level heben und dann fliegen mir per Zufall irgendwelche Dinge zu, sondern da muss ich mich schon mit beschäftigen.
Und du hast vorher auch die YouTube-Videos angesprochen. Würdest du dann auch raten, eben sich bei Kochbüchern, TikTok-Reels, YouTube irgendwie Inspiration zu holen?
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde das per se nicht schlecht. Man hat ja die Möglichkeit, dass man einfach viel im Internet nachschaut oder sich viel zeigen lässt. Für mich persönlich ist es zum Beispiel auch einfacher, wenn ich Dinge sehe oder Dinge vorgezeigt bekomme, als wenn ich es lese. Ja, ich kann zum Beispiel nichts auswendig lernen. Also ich kann schon Dinge auswendig lernen, aber ich kann jetzt nicht so, ich brauche immer ein Bild dazu oder irgendjemanden, der mir sowas zeigt. Ich glaube, da tun sich auch viele, viele einfacher, weil dann sieht man, okay, der schneidet das jetzt so, der macht das jetzt so und im Endeffekt schaut das dann so aus und ich sehe genau den Herstellungsweg, wie ich zu meinem Endprodukt komme. Das finde ich bei einigen Kochbüchern recht schwierig, weil du hast halt eine Zutatenliste, du hast einen 4-Seiten-Text, da steht, mach dies und jenes und im Endeffekt schaut das so weit weg von dem aus, was auf dem Bild drauf ist. Ja.
Das kann man auch mit YouTube noch schaffen.
Und oft wollen die Köchinnen und Köche dann ihr Geheimding gar nicht verraten in den Rezepten, habe ich oft das Gefühl.
Jein. Tatsächlich ist es oft beim Kochen so, also da geht es nicht so um eine Geheimzutat oder um ein Geheimding oder um einen Schnitt, den ich besonders gut kann, sondern einfach um die Qualität der Produkte. Also das hört man ja oft und immer, dass die Qualität einfach ausschlaggebend ist, aber das ist auch, also das ist tatsächlich so. Ich kann aus schlechten Produkten kein gutes Essen machen, zum Beispiel.
Ich finde generell, Kochen ist ja prinzipiell, Kochen lernen ist ganz nett, weil man dann schon sehr geschmackige Erfolgserlebnisse bald hat. Aber was würdest du vielleicht für den Anfang empfehlen, für die ganz Nackerten, dass man eben auch einmal dann relativ schnell, ohne dass jetzt fünfmal alles verbrennt oder zusammenfällt oder was auch immer, auch einmal Erfolgserlebnisse hat?
Also wirklich, Pesto ist für mich eins der einfachsten Dinge, weil es im Endeffekt, ja, ist wirklich so, weil ich kann alle Zutaten in den Mixer werfen, ja, und lasse ich halt ein paar Pinienkerne nicht im Mixer, sondern röste die noch separat an, gebe die dann drüber. Also das sind wirklich einfache Dinge. Ich glaube auch so einfache Soßen wie jetzt Tomatensauce oder sei es eine leichte Käsesoße oder eine Kräutersoße und so, das sind schon ganz gute Anfangsdinge. Ich sage mal, wenn man jetzt Pasta oder Spätzle oder Gnocchi macht oder selbst wenn man sie kauft, es gibt ja auch gute Fertigprodukte, gerade im Pasta-Sektor, also so ist es da nicht. Und wenn man sich da an ein, zwei Soßen einmal herantraut, sei es jetzt eine Carbonara oder Cacio e Pepe oder so, das sind ja prinzipiell recht einfache von der Zutatenliste, weil ich brauche bei Carbonara brauche ich 4 Zutaten. Das kriege ich schnell einmal zusammen, dann schaue ich mir mal an, gut, wie funktioniert das wirklich? Das ist ja jenseits von Kochschinken und Schlagobers unterwegs. Und ich glaube, wenn man das einmal das erste Mal gekocht hat, was ja ein sehr simples Gericht ist und auch sehr schnell zu erlernendes Gericht ist, dann hat man da schon ein gewisses Erfolgsrezept, weil man sich denkt, okay, ich kenne das vom Italiener bei mir an der Ecke, da ist das aber weit weg vom Originalrezept und ich habe das jetzt einmal so nachgekocht, wie es jetzt klassisch gekocht wird. Ja. Und das ist schon einmal was ganz Gutes.
Eine gute Carbonara ist schon sehr geil.
Ja.
Vielleicht hätte ich vor der Aufnahme was essen sollen, weil das könnte jetzt noch kritisch werden.
Ich höre deinen Magen noch nicht knurren.
Noch.
Eine Frage, die sich jetzt gerade stellt, wenn die Temperaturen so hoch sind, ist ja auch, dass man nicht so lange in der Küche stehen will und vielleicht auch gar nicht so Appetit hat auf etwas Schweres. Was geht denn schnell und ist trotzdem gesund?
Ich mag Salate sehr, sehr gerne, weil das wirklich sehr einfach ist. Also vor allem Tomatensalat. Wir sind ja jetzt gerade in der Tomatenhochsaison. Und Das ist eigentlich auch ein Gericht oder Salate im Allgemeinen, die man sehr schnell zubereiten kann. Da kann man sich jetzt, das heißt, ein paar Pilze dazu braten oder ein Stück Fleisch oder ein Käse oder was auch immer. Ja. Aber bei mir ist es dann auch so, ich habe immer ein paar verschiedene Dressings zu Hause. Das heißt jetzt ein Standard-Essig-Öl-Dressing, da kann man jetzt Joghurt, Senf und so, also je nach Lust und Laune dazugeben. Und ein Tomatensalat-Dressing und dann hast du es eh schon fertig. Dressing durchschütteln, Salat marinieren, vielleicht noch, wie gesagt, ein paar Pilze oder ein Halloumi dazu braten, getoastete Nüsse und ein Ciabatta und dann ist es eigentlich gut und es dauert keine 5 Minuten in Wirklichkeit. Also natürlich, das Dressing macht man sich einmal vor, dann reicht es für 1-2 Wochen von mir aus. Und wenn man so ein gutes Standard-Dressing hat, das kann man ja dann in diversen Sachen abwenden, ob man jetzt, wie gesagt, Joghurt, Sauerrahm dazu gibt im Nachhinein oder das mit ein bisschen Balsamico oder ein paar Kräutern verfeinert, Nüssen, Nussölen, lauter so Geschichten. Aber wenn man da schon so ein Standard-Dressing oder irgendwas recht Flottes zu Hause hat, was man gut abändern kann, dann ist das eigentlich eines der einfachsten Dinge und auch eines der leckersten, sag ich mal.
Würde ich auch sagen.
Dressings sind ein Thema, wo viele Menschen, die wirklich gut kochen, keinen Cent ihrer Aufmerksamkeit jemals investiert haben. Da schließe ich mich ein. Mhm. Mein Dressing ist in 99% der Fälle, ja, geschüttet ein bisschen Olivenöl und irgendein Essig drüber. Aber das habe ich schon öfters erlebt, dass da wirklich, und dann geht man eben wirklich mal gut essen und isst einen Salat, der auf einmal total viel kann, obwohl dieselben Zutaten drin sind wie bei mir zu Hause. Aber das ist schon was, so sich einmal ein paar Wochen mit Dressing beschäftigen, wäre vielleicht ein Projekt für den nächsten Sommer.
Auf jeden Fall.
Vielleicht nicht in Wien, wo alles gezuckert wird, wenn es so traditionell gemacht wird.
Du, der Erdäpfelsalat. Ein Viertel Kilo Zucker.
Aber wenn wir schon bei den Gewürzen auch sind oder Zutaten, was sind denn so, ich sage jetzt mal Hausnummer 5 Zutaten, auf die du in deinen Gerichten niemals verzichten würdest?
Zutaten per se, eigentlich gibt es da keine, wo ich sage, okay, das muss immer dabei sein. Ich persönlich mag immer gerne, wenn irgendwo Butter dabei ist, aber das ist jetzt generell soll's oder hab's ich gerne, wenn es bei meinen Gerichten dabei ist, wenn ein bisschen Säure dabei ist, also jetzt Zitrussäure. Ich persönlich mag Zitrussäure einfach sehr, sehr gerne. Also auf das würde ich schon mal gar nicht verzichten. Salz natürlich, frische Kräuter auf jeden Fall. Also ich finde, frische Kräuter evaluieren einfach Gerichte auf ein ganz neues Level, finde ich. Vor allem, du kannst dich da einfach spielen, sei es jetzt zum Beispiel Minze oder Basilikum, also wirklich intensive Sachen. Ich mag auch sehr gerne gute Öle und leichte Schärfe. Also wenn etwas scharf, also ganz leicht scharf, weil ich vertrage selber nicht so scharf, aber so eine aufregende Schärfe, sehe ich jetzt, eine angenehme Säure oder so eine lebendige Säure, salzig, leicht fettig, also das sind eigentlich, sag ich mal, meine wichtigsten Eckdaten, also ohne da jetzt auf Zutaten einzugehen, weil so per se 5 essentielle Zutaten hätte ich nicht.
Generell das Thema Säure ist ja auch was, vielleicht auch was in der österreichischen Küche traditionell eher auf der Seite liegt, als im Gericht integriert ist, aber das ist auch was, glaube ich, das viele Leute gar nicht so wahrnehmen. Und wenn man einfach sagt, man haut überall einen Spritzer Zitrone rein. Weil eh ist das in Wahrheit viel raffinierter und es gibt viel mehr verschiedene Richtungen und es gibt nicht nur eine Zitrusfrucht, die man verwenden kann dafür. Aber in Wahrheit, wenn man mal anfängt, in diverse Speisen, die ein bisschen fad schmecken, einmal ein bisschen Zitronensaft reinzuhauen, wird es wahrscheinlich eines von 10 Gerichten komplett ruinieren. Aber oft ist dann schon einfach so als Anfängertrick, einmal so habe ich halt auch angefangen, merkt man schon, okay, eigentlich wird es besser, eigentlich wird es besser, eigentlich wird es besser. Und dann kriegt man es vielleicht auch ein bisschen mehr mit, dass dann irgendwann noch ein bisschen mehr geht als nur der Zitronensaft. Gibt es Zutaten, wo du sagst, das sind Sachen, die eigentlich in jeden Kochhaushalt gehören sollten, aber die in Wahrheit Menschen, die nicht wirklich gut kochen, nicht einmal anschauen? Du sagst, das sollte man sich zumindest einmal in den Schrank tun und dann wird man es immer wieder hernehmen.
Naja, also ich finde, man sollte mal ein gutes Olivenöl zu Hause haben, ein sehr gutes neutrales Öl. Da geht es auch nicht ums Braten, sondern einfach für Dressings, für Vinaigrettes. So zum Abschmecken. Ein gutes Salz ist auch super zu Hause, weil ich finde, Salz ist nicht Salz. Also gerade bei jodiertem Salz, ich persönlich mag es nicht. Ich meine, Jod ist ja doch ein Mineralstoff, den man zu sich nehmen sollte, auch am Tag. Aber ich finde, jodiertes Salz hat immer so einen leichten Waschmittelgeschmack. Also das mag ich zum Beispiel gar nicht. Auch da in diesem Sektor kann man sich einfach da gut rüsten, weil das sind einfach so Standarddinge, die man immer verwendet. Auch Pfeffer. Ich mag Pimenta Spillet zum Beispiel sehr gerne. Das ist so ein galizischer, eigentlich Chili, so eine getrocknete Chili, hat aber eine mildere, fruchtigere Schärfe. Finde ich immer ganz gut. Also wenn ich es jetzt runterbrechen würde, gute Butter, gutes Olivenöl, sehr gutes Salz. Ja, eins zum Würzen und eins zum Finischen, so ein gröberes oder so ein leichteres Salz. Mag einen sehr guten Pfeffer auch. Also Kambodscha-Pfeffer zum Beispiel ist der teuerste Pfeffer eigentlich, den du auf der Welt bekommen kannst, der kambodschanische. Aber wenn man mit den Zutaten kocht, kann eigentlich gar nichts. Da kann kaum was schief gehen.
Und was ist mit so Fertigprodukten oder so Gewürzmischungen, die vielleicht auch mal einen Geschmacksverstärker drin haben oder irgendwelchen fertigen Soßen, die man zum Gemüse dazu gibt? Was hältst du davon?
Es kommt immer darauf an, wie man persönlich kocht oder wie viel Zeit man in diese Thematik rein investieren will. Per se, Fertigprodukt ist nicht Fertigprodukt. Wie gesagt, getrocknete Pasta ist ja auch fertig. Ja, wenn man jetzt auf Soßen und Suppen, ich persönlich mag es nicht. Ich meine, ich kenne es von meiner Oma, sie hat ab und zu mal so einen Suppenwürfel dazu gehabt. Okay, da finde ich jetzt, ist jetzt nicht so dramatisch, wenn man zu Hause mal Rindsuppen kocht und man möchte halt dann nicht die 3 Kilo Fleisch und 10 Kilo Knochen irgendwo zu Hause rumliegen haben. Kann man es schon nehmen. Und gerade auch, wenn man so gern asiatisch kocht oder in diese Richtung geht, meine Sojasauce, diese Fischsoßen, Oystersoßen und so, das kann man schon zu Hause haben. Also ich habe es auch zu Hause, ich verwende das auch sehr gerne, spricht überhaupt nichts dagegen. Ich würde mir keine fertige Carbonara oder Hollandaise oder solche Dinge kaufen. Also man muss das dann auch so ein bisschen variieren. Aber per se, sage ich mal, ich glaube beim Kochen geht es darum, dass einem persönlich schmeckt. Wenn es dir schmeckt und ich kann das noch mit verschiedenen Kräutern und Gewürzen ein bisschen verfeinern, dann warum nicht?
Hast du irgendwelche No-Gos, wo du auch sagen würdest, auch aus Kochlernperspektive quasi, das sollte man sich gar nicht erst anfangen, jetzt abgesehen von der fertigen Carbonara?
Ja, abgesehen von der fertigen Carbonara, ich finde, also so tatsächliche No-Gos hätte ich jetzt per se nicht, weil es immer ganz schwierig ist, was ist jetzt falsch und was ist richtig, ob ich dem einen schmeckt ein gekochtes Stück Fleisch besser, der andere mag es gebraten lieber, das ist jetzt nichts, was per se falsch ist. Ich würde immer es nicht als No-Go sehen, aber ich würde ja sagen, beschäftigt euch lieber mal mit den Produkten selbst. Ja, also kostet es das mal durch, probiert euch dadurch und versucht eine gute Qualität zu finden. Also sich da ein bisschen zu informieren, okay, was ist überhaupt eine gute Qualität? Ist es jetzt beim Händel, wenn das jetzt freilaufend rumliegt, den ganzen Tag draußen ist, was weiß ich, Körner fristen und alles Mögliche, dann ist das schon einmal ein besseres Produkt. Und ich finde, man sollte gerade am Anfang beim Kochen immer darauf Wert legen, dass man gute Produkte einkauft und dass man frische Sachen einkauft. Ja. Und wenn man sich das schon angewöhnt hat und gar nicht erst schaut, okay, ich nehme jetzt das Käfighuhn und es ist möglichst billig und das ganze Händel, wenn das 3 Euro kostet, dann ist das schon super. Aber das ist eigentlich so ein Augenmerk, auf den man gerade am Anfang, also generell immer achten sollte, aber wenn man sich das am Anfang schon aneignet und dann denkt, okay, ich zahle jetzt fürs Biohuhn, das auf der Weide war und so von mir aus 3-4 Euro mehr oder sind es 10 Euro und für gute Produkte habe es dann aber nicht einmal die Woche, sondern einfach nur einmal alle 3 Wochen zum Beispiel, dann ist das schon einmal ein besserer Anfang, als wenn man dann immer nur sagt, okay, ich muss jetzt heute Fleisch essen oder ich muss jetzt heute besonders viel essen und kaufe mir dann die günstigsten Sachen zusammen. Also gerade am Anfang würde ich euch da empfehlen, schaut einfach auf die Qualität und auf die Frische der Zutaten, dann kann es eigentlich nicht so schlecht werden.
Abgesehen vom Fleisch, jetzt, woran erkenne ich ein gutes Produkt? Was sind da so Indikatoren?
Die Sensorik spielt da eine große Rolle. Gerade bei guten Produkten, bei frischen Produkten, also man sagt ja immer, bevor man es nicht gekostet hat, ist es schwer zu sagen, okay, ist das jetzt eine Top-Erdbeere oder eine gute Erdbeere? Natürlich sind so optische Ersteindrücke immer ganz ausschlaggebend. Schaut das Produkt noch gut aus? Hat es noch eine gute Struktur? Es darf natürlich nicht schimmeln oder matschig sein oder so. Da reden wir gar nicht von, ist die Gurke jetzt nicht die 2,5 Zentimeter Durchmesser und Krümmung von weiß ich nicht was, sondern das sind eigentlich so Anfangsdinge. Man kann ja oft die Produkte schon ansehen. Also man sieht das ja, kann so ein bisschen durchschauen. Ja, nicht vielleicht die Erdbeere ganz unten rauswühlen oder so. Aber grundsätzlich, wenn der optische Ersteindruck passt und das riecht eigentlich noch vernünftig, also das riecht jetzt nicht irgendwie muffig, abgestanden oder irgendwie leicht schimmelig oder modrig, dann ist das schon mal was Vernünftiges. Aber wie gesagt, man merkt es dann erst, wenn man es tatsächlich gegessen hat, ja.
Ich wollte gerade sagen, gerade bei Supermarkt Obst und Gemüse ist ja oft tricky, weil das schönste Obst auch oft das geschmackloseste ist. Das schönste ist natürlich, wenn man ein bisschen schon das Auge entwickelt hat, ist das, dann wirkt das vielleicht auch nicht immer so schön, aber sagen wir das perfekteste, das glänzendste, das schierste Apfel ist meistens der geschmackigste gefühlt. Aber gut, das muss man dann wahrscheinlich auch einfach durchtesten.
Ja, das muss man auch ein bisschen durchtesten, weil gerade in den Supermärkten, ich meine, es hat sich eh schon ein bisschen zum Besseren entwickelt, dass jetzt nicht da die nur genormte Gurken und Tomaten und Äpfel drinnen legen, aber du hast schon recht, gerade im Supermarkt oder gerade in größeren Ketten ist es ein bisschen schwieriger, das zu sehen, weil wenn du jetzt schon beim Apfel bist, mein Onkel hat auch einen Apfelbaum im Garten, das sind die schiersten Äpfel, die du überhaupt irgendwo finden kannst. Aber die schmecken sensationell.
Du hast es vorher schon angesprochen, vielleicht eben auch, dass man, wenn man Biofleisch kauft, ein bisschen weniger Fleisch kocht oder seltener Fleisch kochen könnte. Ihr seid ja auch Spezialisten für alles, was vegetarisch ist, und ich weiß noch aus meiner eigenen Kochbeginn-Erfahrung mit Fleisch, ein gutes Essen machen ist mir halt von Anfang an, wir haben das auch schon kurz besprochen beim Kochkurs, ist mir sehr leicht gefallen am Anfang im Vergleich zu vegetarisch was Gutes kochen. Und ich glaube, schon langsam ist diese Generation dann auch vorbei, die davon ausgeht grundsätzlich, es ist nur ein Essen mit Fleisch was Gutes. Aber trotzdem, was für vegetarische Gerichte würdest du vielleicht Leuten ans Herz legen, die sich jetzt einmal mit ohne Fleisch kochen anfreunden sollten?
Also wenn es ganz generell ohne Fleisch ist, wenn man da mal so erste Versuche starten möchte, finde so geschmorte Melanzane sind immer sehr gut. Da kann man sich gut rantasten. Ich meine, die einfachsten vegetarischen Gerichte sind Pasta mit Tomatensauce. Ja, aber wenn es wirklich mehr in die gemüsigere Richtung gehen soll, gegrillte Salatherzen, gebratene Salatherzen, die entwickeln dann eben so einen schönen, saftigen, intensiven Geschmack. Pilze mag ich sehr gerne, Tomaten, also mit diesen Gemüsen experimentieren oder vor allem Melanzane im Ofen langsam schmoren, dann mit so einer Glasur aus Miso, ein bisschen Haselnüsse oder Kichererbsen drauf, Koriander, Junglauch. Das sind alles sehr, sehr gute vegetarische Gerichte. Oder wenn man ein bisschen mehr macht, dass man so einen ganzen Kaffeeol einfach mal kurz vorkocht, dann mit ein bisschen Olivenöl und ein bisschen Curry oder Gewürzen einstreicht und den im Ofen ganz langsam brät, damit er wirklich schön dunkel wird und schön karamellisiert. Das sind eigentlich ganz gute Anfangsgerichte, wenn man mal weg von Pasta mit Tomatensauce möchte oder Pesto. Man kann auch aus verschiedenen Kräutern oder da eine Marinade machen. Die meisten von uns haben einen Standmixer zu Hause. Da einfach die Kräuter reingeben mit ein bisschen Olivenöl und dann macht ihr euch quasi so ein flüssigeres Pesto, sage ich jetzt mal, und dann habt ihr schon ein gutes Dressing oder eine gute Soße für verschiedene Sachen. Und dann ist es eigentlich auch spannend, wenn man einfach verschiedene Gemüse durchprobiert, sage ich jetzt mal, und dann kann man sich da schon gut rantasten.
Es gibt ja auch viele Menschen, die sich so einen Essensplan für die ganze Woche machen. Ist das sinnvoll?
Ja, wenn man ein sehr strukturierter Mensch ist und gerne eine gewisse Vorlaufzeit hat, dann ist es auf jeden Fall empfehlenswert. Das macht das Ganze auch viel einfacher. Ich denke aber mal, dass die Menschen, die sich einen Essensplan machen, dann weniger auf der kreativen Seite unterwegs sind als andere. Weil sie dann sagen, okay, am Dienstag esse ich meine Kaspressknödel und am Mittwoch gibt es die Gemüsesuppe und so. Per se ist das nicht schlecht, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ich finde, das grundsätzlich ist das schon super, weil dann kann man noch eine gewisse Vorarbeitungszeit oder Vorplanungszeit mit einarbeiten, wenn man jetzt sagt, okay, ich koche am Wochenende jetzt, weiß ich nicht, meine Tomatensauce und ich habe die Woche drauf drei Gerichte, wo ich meine Tomatensauce mit drin habe. Das heißt jetzt, okay, ich mache mir jetzt dann eine Lasagne und gebe noch Verschiertes zum Beispiel rein. Oder ich mache mir jetzt Gnocchi mit Mozzarella. Also ist schon nicht schlecht, wenn man das hat. Ich habe es nie, aber ich setze mich da auch nie hin. Also ich denke auch gar nicht dran. Aber prinzipiell ist es schon sehr gut, wenn man dann sagen kann, okay, ich arbeite das bis zu einem gewissen Grad vor und dann habe ich dann an dem Tag, wo ich Gericht X essen möchte, schon weniger Vorbereitungszeit oder dann allgemeine Zubereitungszeit am Abend. Schon nicht schlecht.
Oder vielleicht auch weniger Restel.
Weniger Restel.
Vor allem, wenn dann am Sonntag Restelauflauf im Plan steht.
Solange der Restelauflauf vom letzten Sonntag nicht auch noch drin ist.
Was sind denn typische Anfängerfehler, wo du sagst, die sind so verbreitet, dass man die Leute eigentlich davor warnen muss? Ich habe zum Beispiel am Anfang immer alles wirklich ins Nirvana gebraten und habe dann durch Reden mit meinen Gleichaltrigen damals bin ich drauf gekommen, dass das die meisten so machen, weil es alle total Angst haben, dass irgendwas nicht durch ist. Und ich habe ehrlicherweise wieder jetzt im Kochkurs wieder auch ein bisschen mir so gedacht, ja okay, das ist eigentlich jetzt noch ungefähr halb so lange, wie ich die Sachen in der Pfanne lasse. Gibt es da noch Sachen, wo du sagst, vielleicht jetzt mal zur Sicherheit davor warnen, dass man das jetzt nicht über- oder untertreiben sollte?
Ja, generell alles tot kochen, tot braten. Beim Gemüse ist es nicht so dramatisch wie jetzt bei einigen Fleischgerichten. Jetzt, ob meine Karotte noch in der Mitte roh ist oder nicht, ist mir lieber, als wenn das Händel roh ist. Aber grundsätzlich, wenn wir schon beim Braten sind, ich finde, beim Pilzebraten machen sehr viele sehr viel falsch. Ja, weil Pilze, ich meine, wir sind ja jetzt in der Pilzsaison, mehr Gespür brauchen. Und meine Oma hat das früher, die hat eine super Pilzsoße gemacht. Ja, aber ich mochte die Pilze dann da drin nicht, weil die einfach so tot gekocht und schon so labbrig und so schwammig war. Also gerade bei Pilzen kann man schon eine kürzere Garzeit beachten und man muss dann auch separieren, okay, brate ich Pilze heißer oder brate ich sie bei weniger Hitze an? Es kommt immer auf den Pilz drauf an, jetzt zum Beispiel Champignons oder Eierschwammel, die tendenziell ein bisschen feuchter sind und ein bisschen mehr Wasser lassen, kann ich heißer braten, weil einfach dann die Flüssigkeit, die aus dem Pilz austritt, die Pfannentemperatur natürlich drastisch runterkühlt und wir dann wieder in Richtung 100 Grad, also Wasserkochtemperatur, kommen und dann findet da kein Braten statt. Das heißt, da kann ich schon mal heißer gehen. Wichtig ist es, dass ich nicht zu viele Pilze dann auf einmal in die Pfanne gebe, sonst kondensiert mir der Wasserdampf an den Pilzen, die darüber liegen, tropft wieder runter und ich habe da so einen Flüssigkeitszyklus in der Pfanne und komme nicht zum Braten und dadurch wird es dann so labbrig. Andererseits, wenn ich zum Beispiel trockenere Pilze wie Kräuterseitlinge oder Steinpilze, also vor allem Steinpilze, einer der delikatesten Speisepilze, überhaupt reicht schon, wenn ich den bei mittlerer Hitze anbrat und wirklich langsam brat. Das dauert dann 10, 15 Minuten, also es dauert schon länger, aber das Endergebnis ist einfach viel, viel besser. Und das ist gerade eins der Dinge, die ich am Anfang oder auch in den Kochkursen höre. Okay, nein, ich habe immer gehört, ich muss die Pilze möglichst heiß anbraten und dann Butter dazu und irgendwie ablöschen und möglichst lange hin und her schmuggeln, dass die durchhören oder wie auch immer. Also das, finde ich, ist eins der weit verbreitendsten Fehler beim Gemüse zubereiten oder beim Pilz zubereiten.
Und Pilze mit oder ohne Öl anbraten? Das ist doch auch so eine Frage, die oft kommt.
Mit.
Okay.
Gibt es irgendwas, wo du sagst, das kann man eigentlich, sollte man ohne Öl in die Pfanne haben? Nüsse vielleicht, oder?
Ja.
Die haben das Öl ja in sich. Generell war eine Erfahrung vom Kochkurs auch bei mir, überall ein bisschen Nüsse drüber tun, ist meistens eine gute Idee. Was mir jetzt auch zu Hause ich jetzt nicht so oft gemacht habe, wenn es nicht eine ganz konkrete Speise war, wo ich so gelernt habe. Aber so generell, Nüsse beim Kochen zu integrieren, ist auch so, finde ich, ein kleiner Schmäh, der dann schon alles einmal 10% besser und oft auch attraktiver macht. Und es wirkt dann halt auch fancy, wenn ich ihn eingeladen habe. Das ist schon auch so was, was, glaube ich, viele Leute gar nicht machen.
Ja, ich verstehe auch gar nicht, warum. Also ich finde Nüsse sensationell. Vor allem geröstete Walnüsse, Haselnüsse, alles Mögliche, das macht schon besser. Es ergänzt sich nicht nur mit der Textur, weil du hast dann immer was Knuspriges, jetzt nicht was Hartes oder was zu Knuspriges wie jetzt Croutons, sondern einfach etwas, wo du ein schönes Mundgefühl hast, das sich paart mit so dieser cremigen Fettigkeit von den Nüssen und das ergänzt sich einfach ganz super. Also ich gebe gerne überall Nüsse drüber, gerade über einen Salat.
Oder so Kerne sind auch fein.
Das ist ja auch was, was gerade die Spitzenküche, aber halt auch generell einfach gute Köche stark berücksichtigen, diese Mischung von Texturen und Konsistenzen und sowas. Gibt es da noch Sachen, wo man schnell mal ein bisschen einen Crunch reinkriegt, wenn man jetzt eben das eher amateurhafter angeht und halt schon aber an das vielleicht ein bisschen denken möchte?
Nüsse, man kann sich kleine Croutons einfach machen. Also Croutons, das hält sich ja ewig, weil das Weißbrot oder so noch übrig hat. Das einfach in ein bisschen Butter braten. Also gerade was Texturen angeht oder gerade was Crunch angeht, gibt es da schon sehr, sehr viel. Oder gepofftes Getreide, sei es jetzt Buchweizen oder Quinoa oder einfach nur Sonnenblumenkerne, alles leicht frittiertes Wildreis. Ich meine, zu Hause frittieren ist immer so eine andere Thematik, weil das machen die wenigsten gerne. Aber gerade bei so gepufftem Getreide, dann stelle ich mich einmal hin und mache mir so ein Glasel gepufftes Getreide mit und gebe das dann drüber. Und das hilft schon sehr viel.
Gepufftes Getreide kommt aus der Fritteuse. Also wird frittiert.
Ja, das wird frittiert, genau, das wird frittiert. Das
deswegen ist so gut.
Ähnliches Prinzip wie beim Popcorn, wo ja beim Popcorn die Restfeuchtigkeit verdampft und dann explosionsartig sich mit der Stärke verbindet und so aufpoppt, ja, nur dass Popcorn einfach nicht knusprig ist in den meisten Fällen, aber bei gepufften Getreide ist es ein ähnliches Prinzip oder das gleiche Prinzip, wo du das Getreide einfach relativ weich kochst, dann leicht antrocknest im Ofen oder in so einem Dehydrator. Und dann wirklich im heißen Fett herausfrittierst und dann pufft das so aus und hat so Kelloggs, diese kleinen, ja, oder die Smacks, wie die heißen, so von der Konsistenz her. Und das ist eigentlich ganz cool. Und das kann man sich mit verschiedenen Gewürzen noch anmachen, so Kumin oder ein bisschen Curry, ein bisschen Schärfe dazu. Dann hat man auf der einen Seite einen super knusprigen Snack fürs Sofa, dass man sich so reingeben kann und auf der anderen Seite, wenn man Gerichte hat, jetzt nehmen wir zum Beispiel die Melanzane hier, die im Ofen geschmort ist und dann leicht glasiert und da wirklich so eine Schicht von diesem gepufften Getreide oder von diesen knusprigen Körnern noch drüber und dann hast du dieses cremige, knusprige, leicht spicige, schon ganz cool.
Mir fällt ein, Otto Lengi hat gefühlt eine Zeit lang überall so Butterbrösel drüber getan. Auch für den Crunch.
Schlechtes.
Voll.
Marillenknödel ohne Butterbrösel.
Eine Frage, die man sich ja auch oft stellt, wenn man jetzt zum Beispiel alleine wohnt oder für sich alleine kocht, ist, irgendwie die Zutaten, also wenn man sich so Rezepte anschaut, sind meistens für 4 Personen oder so. Wie kriegt man das hin, dass es trotzdem irgendwie jetzt nicht überbordend viel ist, oder sollte man das gleich immer einfrieren, oder was sind so deine Tipps fürs Alleinekochen?
Es kommt immer darauf an, aber ich glaube bei Soßen oder Suppen, man kocht gewisse Mengen nicht für sich alleine. Wenn ich jetzt eine gute Tomatensauce mache oder eine Suppe, dann kocht man sich halt mehr und dann friert man sich das weg. Das ist schon einfach. Und dann gibt es halt Dinge, die man sich portionsweise zubereiten kann. Pasta und Gnocchi, ich kann mir eine Eierspeis für mich zubereiten, ich kann mir einen Schinken-Käsetoast für mich zubereiten, ich kann mir ein Sandwich, also so ein gegrilltes Sandwich auch für mich zubereiten, aber ich finde, das sollte einem dann auch gar nicht vom Kochen abhalten oder irgendwie so abschrecken, dass man dann immer ein bisschen mehr hat. Weil wenn man ein bisschen mehr hat, dann kann man am nächsten Tag auch noch was davon essen oder am übernächsten Tag. Und das kann man dann ja einfach nochmal verfeinern oder nochmal irgendwelche frischen Sachen oder andere Dinge dazugeben und dann passt das eigentlich ganz gut. Also da meine Freundin nicht bei mir wohnt, ja, koche ich auch meistens für mich alleine und dann sind es halt Dinge, die ich wirklich gut für mich vorkochen kann. Aber wenn es jetzt so ist, ich mache mir einen Gulasch oder ich mache mir eine Soße oder eine Suppe, dann weiß ich schon, da wird was überbleiben, wenn ich das so einkalkuliere und das nehme ich dann einfach für spätere Tage oder für andere Gerichte her.
Viele Sachen sind ja aufgewärmt nicht ganz so gut. Gulasch sagt man, das ist aufgewärmt noch besser. Kann man generell sagen, pauschal Eintöpfe sind eher Sachen, die halt eben gut sind, wenn man weiß, man macht jetzt eben schon 2 Portionen oder halt für sich selbst halt 2 Portionen und wird das aufwärmen, oder ist das schon ein bisschen spezifischer?
Nein, ich finde das also gerade bei Eintöpfen ist das ganz gut. Ich mache jetzt keinen Eintopf, also gerade bei Gemüseeintöpfen oder so mag ich es nicht, wenn das zu lange drinnen ist, sondern dann mache ich mir einfach diese Grundsoße oder diesen Grundansatz von dem, den ich mir wegfrieren oder haltbar machen kann, wie auch immer. Und dann gebe ich da frisches Gemüse noch dazu, reingebraten und mitgeschmort. Dann kann man das schon machen. Also das ist schon super, aber so einen ganzen fertigen Eintopf, gerade auf Gemüsebasis, weil das wird ja dann immer weicher und ist das ein bisschen zacher.
Jetzt hast du schon von dir selber gesprochen und Spitzenköchinnen und Köche entwickeln ja oft super elaborierte Gerichte, die super schmecken und für Laien oft gefühlt 100 Komponenten haben. Was kochst du eigentlich zu Hause, wenn du von der Arbeit heimkommst oder wenn es mal schnell gehen muss?
Ja, wenn es schnell gehen muss. Man hat den Vorteil als Koch, dass man immer was zu Hause hat. Also gerade was Dressing, Soßen und so angeht. Aber wenn es wirklich schnell gehen muss, ich habe zum Beispiel immer, wenn es jetzt Tomatenzeit ist, habe ich immer Tomaten zu Hause und die einfach nur grob schneiden, ein bisschen Salz, Pfeffer und Olivenöl drüber und eine Scheibe Brot, das reicht mir oft. Und durch die Arbeitszeiten ist es schon ein bisschen schwieriger, sich am Abend was zu kochen. Also nicht, weil es dann nicht möglich ist, sondern weil es einfach spät ist. Aber so auch Schinken-Käsetoast geht schnell, ein Omelett geht schnell, das auf einer guten Scheibe Schwarzbrot. Das sind alles so Dinge, die man innerhalb von 5 Minuten machen kann, wo ich keinen großen Aufwand dahinter sehe und da jetzt meine Gewürzmischung drüber gebe. Und da bin ich auch schon happy.
Wenn du ein bisschen mehr Zeit hast, dann, wenn du frei hast, was gibt es dann?
Am Wochenende, dann plane ich das immer ein bisschen anders. Aber da rechne ich schon mit so 1 Stunde, 2 Stunden einfach Kochzeit. Aber da nehme ich mir auch Zeit. Da ist dann nicht so, da muss nicht schnell gehen. Ich habe keinen Stress, ich habe kein Ding. Manchmal ist es so, wenn ich mir irgendein Schmorgericht oder irgendwas, was länger köchelt, dann setze ich mir das in der Früh gleich nach dem Aufstehen an. Oder bei mir ist es so, wenn ich am Abend heimgehe und ich weiß, ich mache am nächsten Tag irgendeinen Eintopf, dann schneide ich mir das am Abend schon zusammen und dann muss ich es in der Früh nur noch ansetzen, stelle es in den Ofen und die Geschichte ist fertig. Also es ist immer unterschiedlich. In letzter Zeit mache ich sehr viel Pizza zu Hause, weil ich mir einen Pizzaofen gekauft habe, aber da ist die Einplanungszeit nicht so kompliziert, weil dann mache ich 2 Tage davor mache ich den Vortag, dann rühre ich den Teig zusammen und dann ist die Geschichte erledigt.
Du hast jetzt vorher eben Schinken-Käsetoast gesagt. Wie schaut denn bei dir ein Schinken-Käsetoast aus? Machst du da was anders als wir?
Ich brate den in viel Butter raus. Also ich habe früher den Fehler gemacht, dass ich den in den Ofen geschoben habe, aber das ist lang nicht so effizient. Spart es nicht am Käse.
Und okay, den Butter, du machst rausbraten. Ihn grundsätzlich in der Pfanne schon mal.
Ich mache ihn grundsätzlich in der Pfanne. Ja, ich mache ihn grundsätzlich in der Pfanne. Ich habe auch keinen Klapptoaster. Deswegen nimmt sich da die Möglichkeit schon, aber in der Pfanne geht das easy. Und ich mache das meistens, während ich duschen bin, weil der brät eh langsam, da passiert nichts. Dann lege ich mir den in die Pfanne und dann komme ich retour, drehe den einmal um und die Geschichte ist fertig.
Eine Sache, die jetzt für mich auch so ein bisschen rausgekommen ist, ist, das Timing ist eigentlich sehr wichtig beim Kochen, oder?
Ja, also Timing ist eins der essentiellsten Dinge, weil es viel auf Gargrade ankommt und auf Temperaturen. Also jetzt gerade bei uns im Restaurant, wenn am Abend im Abendservice kommt, schon sehr viel auf Timing drauf an, wenn man bedenkt, wir haben pro Abend zwischen 40 und 45 Gästen und wenn da was mit dem Timing nicht stimmt, jetzt beim ersten Tisch zum Beispiel, und der verzögert sich um eine Minute, dann ist es zwar eine Minute bei einem Tisch, aber wenn fünf andere Tische noch warten, sind das 6 Minuten beim anderen Tisch und so summiert sich das Ganze. Also da ist es schon wichtig, dass man koordiniert und mit Timings arbeitet, dass alles einfach in den Wartezeiten, wo es vorgesehen ist, rausgeht und zubereitet wird und vorbereitet wird. Viele Sachen verlieren ja auch dann die Textur und werden dann matschig oder lassen zum Beispiel Flüssigkeit, wenn sie liegen, der Crunch verliert sich, je länger das steht. Die Kräuter fallen zusammen und all diese frischen Dinge, oder wenn wir frische Sachen in Vinaigrettes reinschneiden oder so, je länger das steht, desto mehr bearbeitet das die Säure bei Kräutern, desto labbriger wird dann das Ganze. Also es ist schon sehr wichtig. Zu Hause ist es dann, geht's.
Außer man kocht irgendwie den Eintopf.
Ja.
5 Stunden.
Wie weiß ich denn, wenn ich jetzt wohin essen gehe und nicht schon von informierten Menschen das versprochen kriegt habe, dass dort gut und frisch gekocht wird? Was sind so Merkmale, an denen ich das erkenne? Gerade wenn es jetzt wirklich vielleicht auch im niederpreisigen Bereich ist, wo es schon auch passieren kann, dass da halt ein bisschen pfuscht wird.
Das ist ganz schwierig, finde ich. Man kann immer auf die Nachbartische ein bisschen schauen, okay, wie schaut das da aus? Eine fertige Hollandaise zum Beispiel, die erkennt man sofort, oder auch gewisse Dinge. Aber per se, wenn man das Restaurant gar nicht kennt und du kennst keinen, der dort war, und gehst einfach blind in irgendwas rein, dann glaube ich, kannst du das am Anfang, ohne dass du es gegessen hast, gar nicht wirklich sehen. Ich meine, du siehst es bei vielen, natürlich, wenn es dort ausschaut wie unterm Sofa, dann ist es nicht unbedingt empfehlenswert. Obwohl auch da gibt es gewisse Ausnahmen. Aber sowas auf den ersten Blick zu merken oder zu sehen oder irgendwie nachzulesen, das ist ganz schwierig, ob das frisch gekocht wird. Es kommt dann auch immer auf die Zutaten an. Meistens ist es so einer der Indikatoren, dass man sagt, okay, ich weiß, da wird, sag ich mal, frischer gekocht als woanders, ist, je kleiner die Karte ist. Weil wenn ich zum Beispiel in irgendein Restaurant gehe und da sind 200 Gerichte oben, dann kann ich mir schon denken, okay, wenn das jetzt ein à la carte Restaurant ist, wie oft geht Gericht X im Vergleich zum Wiener Schnitzel jetzt zum Beispiel, ja? Und dann kann man sich denken, okay, das wird schon mal 2-3 Tage irgendwo rumgestanden haben oder rumgelegen werden, weil es einfach nicht verkauft wird, ja? Das heißt, wenn man in was Kleines geht und was ist nett, und dann kriegt man so eine Karte, das sind 2 Vorspeisen, 3 Hauptgerichte, 2 Desserts und von mir aus noch irgendwelche 2-3 Specials oben, dann kann man schon gehen, okay, das wird sich über den Tag schon mal verkaufen. Oder das kommt gut weg, vor allem wenn das Restaurant dann noch halbwegs gut besucht ist oder so. Das wird ja dann immer gut einkalkuliert. Und das ist eigentlich schon ein Faktor, wo man sagen kann, okay, da ist die Wahrscheinlichkeit eigentlich hoch, dass dort frische Produkte verwendet werden und dass das jeden Tag oder so gut wie möglich den zweiten Tag frisch zubereitet wird.
Ich glaube, dann kochen wir jetzt alle wieder ein bisschen besser. Peter, danke schön fürs Dasein.
Vielen herzlichen Dank.
Dankeschön.
Ja, wenn ihr uns auch nächste Woche hören wollt, dann abonniert uns doch bitte auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf allen anderen Plattformen. Gebt uns gerne 5-Sterne-Bewertungen. Geht's vielleicht zum Peter essen?
Oder besucht die Kochschule.
Oder in die Kochschule.
Schreibt uns auch gerne eure Anfängerinnen und Anfängergerichte oder Fragen oder sonstige Themenvorschläge an besserleben@derstandard.at. Das war Besser Leben, der Standard-Podcast zum Glücklichwerden. Ich bin Selina Thaler.
Ich bin Martin Schuhuber.
Und diese Folge wurde produziert von Christoph Neuwirth. Baba.
Bis nächste Woche.